Bist du der Weltfreund oder Gottes Freund? So lautet das Thema dieses Abends, des siebten Vortrags in unserer Auslegung des Jakobusbriefes. Und wir lesen dazu aus Jakobus 4 die Verse 1 bis 12. Da heißt es im Wort Gottes: Woher kommt der Kampf unter euch? Woher der Streit? Kommt es nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet. Nämlich, damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen, und gibt umso reichlicher Gnade? Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Jammert und klagt und weint, euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Verleumdet einander nicht, liebe Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Soweit das Wort Gottes. Wir haben nun heute und gestern bereits gehört von der Zucht der Zunge, von den Sünden, die durch die Zunge entstehen. Und durch die Zungensünden und durch Ungehorsam gegenüber Gott und seinem Wort entstehen auch Kämpfe, Streitereien und Spaltungen. Ein unbedachtes oder auch absichtlich ausgesprochenes falsches Wort kann eine ganze Welt in Brand setzen. Wir haben es heute gehört. Und nun der direkte Anschluss hier in Kapitel 4. Woher kommt der Kampf unter euch? Woher der Streit? Bestimmt nicht vom Geist Gottes. Es ist nicht der Wille Gottes, dass Menschen und dass auch Christen sich streiten. Nein, es kommt daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten. Und dann werden Beispiele genannt. Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Leider kommt es auch bei Christen vor, dass sie nicht nach Gottes Willen handeln, sondern nach dem Lustprinzip. Das, wonach ihnen die Ohren jucken, wollen sie hören. Das, was ihrem alten Ich gefällt, wollen sie tun. Das, was Wellness bedeutet, ist nicht verboten, ja, aber das steht dann oft im Vordergrund, und Bibelfreizeiten sind schlechter besucht als Sportfreizeiten, leider auch in christlichen Kreisen. Das ist alles eine bedenkliche Entwicklung in der Endzeit. Wobei wir die leibliche Übung nicht verachten sollen. Sie ist nicht unnütz, aber sie ist wenig nütze im Vergleich zur Gottesfurcht, so heißt es in der Heiligen Schrift. Und so sollten wir auch die Prioritäten richtig setzen bezüglich der Leibespflege und der Seelen- und Geistespflege. Manche sagen, sonntags kann ich nicht in Gottesdienst. Da muss ich meinen Sport machen. Das ist sicherlich richtig. Ich schaue auch, dass ich jeden Tag ein, zwei Stunden in der Schöpfung mich bewege, weil das zur Erhaltung der Gesundheit notwendig ist. Aber wenn keine Zeit mehr bleibt für Gottes Wort, dann ist es doch sehr bedenklich, wenn alles andere wichtiger wird. Aber das Lustprinzip ist ja noch was wesentlich Schlimmeres. Das Lustprinzip sagt, ich bin mir selber der Nächste, was kümmern mich die anderen? Der Egoismus, die Ellbogengesellschaft. Das Lustprinzip sagt auch, meine Ehre ist am wichtigsten, nicht Gottes Ehre, nicht der Respekt vor dem anderen Menschen, vor dem Nächsten, sondern dass ich groß herauskomme, das ist entscheidend, das Lustprinzip. Daher kommen natürlich Kämpfe und Streitereien. Je größer sich der Einzelne macht, umso kleiner sieht er die anderen an. Von oben herab blickt er dann auf sie, verachtend und respektlos. Kämpfe und Streit erwachsen daraus. Lustprinzip auch in Gemeinden. Man will kein deutliches Gotteswort mehr hören, das die Sünde aufdeckt, das den Menschen zur Buße ruft und ihn vor dem heiligen Gott auf die Knie bewegt, dass er sich niederwirft vor ihm, sondern ein Unterhaltungsevangelium. Der Mensch sitzt jetzt auf dem Thron und macht sich sein eigenes Programm in den Gemeinden, das genauso ist wie bei einer Fernsehshow. Man muss gar nicht so weit gehen, man kann das überall erleben. Ja, leider nimmt das auch heute in Gemeinden überhand und bei Veranstaltungen. Ein Evangelium gemäß dem, wonach den Leuten die Ohren jücken. Aber das ist oft nur die halbe Wahrheit, nur noch der liebe Gott, aber nicht mehr der heilige und gerechte Gott und Richter, von dem wir auch gerade im Jakobusbrief immer wieder hören. Beides lässt sich aber nicht trennen. Alles muss angenehm sein, alles muss dem Ich Streicheleinheiten verpassen. Der Mensch muss groß herauskommen. Und Gott, der muss praktisch das tun, was der Mensch will. Ich habe gerade diese Tage eine Kurzpredigt gehört bei einer Jugendveranstaltung. Und da wurde zum Beispiel Jesus nicht mehr mit Herr angeredet. Es hieß bei diesen Gebeten immer nur Jesus. Jesus, da habe ich sogar gehört, Jesus, drücke du uns die Daumen, dass das alles klappt. Man merkt gar nicht mehr, dass man sogar okkulte Praktiken ins Gebet hineinfließen lässt. So wenig Ahnung noch von der Heiligkeit Gottes und der Unterscheidung von Gut und Böse, sogar in evangelikalen Gebeten bei Veranstaltungen. Vor hunderten Leuten. Ja, das ist nur ein kleines Beispiel. Man könnte da Tausende anführen. Bei einer Veranstaltung des Nadauer Verbandes, einer Predigerkonferenz vor Jahren, da haben sie auch Unterhaltungsprogramm gebracht. Da haben sie sich verkleidet mit Karnevalskostümen und zwei mit Cowboy-Kostümen verkleidete Prediger haben mit Attrappen waren es, aber mit Pistolen praktisch aufeinander geschossen, so im Spiel. Und solche Sachen haben sie veranstaltet. Alles zur Belustigung des Publikums. Und sie klatschen und jubeln und merken gar nicht mehr, dass das völlig aus der Welt kommt, dass das nichts mit göttlicher Heiligkeit zu tun hat. Das Lustprinzip, auch in Gemeinden, Unterhaltungsprogramm statt Heiligkeit des Herrn. Die Glieder, das ist die Ursünde, die in uns wohnt. In uns selber wohnt nichts Gutes. Wenn nicht der Geist Gottes uns erneuert, können wir nicht wirklich neue Menschen sein. Nun, Kampf und Streit. In Vers 2 lesen wir, ihr seid begierig und erlangt es nicht, ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. So heißt es in Goethes Faust, Band 2 am Ende, beim Chor der Engel. Aber das ist nicht eine wirkliche Engelsbotschaft. Erlöst werden kann nur der, der ganz sich in Jesu Arme wirft und nicht selber sich zum Titanismus emporentwickeln möchte, zu einer Art Übermensch, gemäß Friedrich Nietzsche. Er wird im Verderben enden. Die Selbsterlösung ist immer zum Scheitern verurteilt. Ich habe auch bis zum 18. Lebensjahr gedacht, ich kann mich selber erlösen. Gesunde Lebensweise, Fitness, alles vermeiden, was negativ ist. Ich habe auch keine Disco besucht. Diese Dinge habe ich gemieden, aber hauptsächlich aus Gesundheitsgründen und war dann schon auch in der Esoterik, Anthroposophie, Buddhismus und so weiter. Bis mir dann Schulkameraden, die lebendige Christen waren, gesagt haben, du kannst dich nicht mit eigener Hand am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Du brauchst jemand, der dich herauszieht und der Herr Jesus hat das getan und du solltest dein Leben ihm anvertrauen. Er allein ist der Weg zur wirklichen Herrlichkeit. Aber der Mensch ist begierig mit seinen eigenen Selbsterlösungswegen. Und auf diesen falschen Wegen erlangt er das Heil nicht. Ihr seid begierig und erlangt es nicht. Dann auch negative Versuche. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Man geht über die Leichen der anderen in Gedanken oder vielleicht sogar in der Tat, aber man gewinnt dabei nichts. Man gewinnt vielleicht das Gefängnis, auch in der Welt, aber auf jeden Fall das Gefängnis der Sünde, wenn man mit Neid und Mord und Hass mit seinen Mitmenschen umgeht. Ihr streitet und kämpft und habt nichts. Dieses dauernde Streben des Menschen führt zu nichts, wenn er Gott vergisst, den Geber aller Gaben. Denn die Erde ist mein, spricht der Herr. Gott gehört alles. Alles, was wir hier haben, ist nur geliehen. Nur geliehen. Auch unser Leben ist auch ein Geschenk. Wir sollen verantwortlich mit unserem Leib umgehen, ihn nicht ruinieren, aber doch dürfen wir erkennen, Herr, meine Zeit steht in deinen Händen. Das macht uns auch ruhig und wir wissen, alles, was wir sind und haben, sind Gottes Gnadengaben, im umfassenden Sinne jetzt verstanden. Unser ganzes Leben ruht in seiner Hand. Ihr streitet und kämpft und habt nichts. Der Weltmensch, aber auch der fleischliche Christ, er meint, er muss mit eigenem Eifer alles erkämpfen aus eigener Kraft und hat noch nicht verstanden, dass es Gnade ist. Gnade ist und weiter nichts. Ihr habt nichts, sagt uns Gottes Wort hier, weil ihr nicht bittet. Gibt es einen Christen, der nicht bittet, der nicht betet? Ich denke, das ist kein echtes Christsein. Bestenfalls fleischliches Christsein, was aber sehr schnell in die Welt zurückfällt. Nein, wir dürfen Gott bitten, wir dürfen zu ihm kommen, wie ein Kind zum Vater oder zur Mutter und sagen, Vater im Himmel, gib mir das, was ich bedarf. Und dass wir zuerst nach seiner Gerechtigkeit und seinem Reich trachten und uns dann alles andere zufallen wird, das sagt uns der Herr Jesus in der Bergpredigt. Wir dürfen bitten, kindlich, glaubend, vertrauensvoll. Aber dann ist auch wichtig, wie wir bitten. Gottes Wort warnt uns hier und sagt uns, es gibt auch ein falsches Gebet. Wir werden in der letzten Auslegung dieser Jakobusreihe noch hören über vollmächtiges Gebet. Aber hier heißt nun in Vers 3, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler oder böser Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Um also ein Pseudo-Gebet, ein falsches Gebet zu zitieren, da betet zum Beispiel jemand, der zu faul ist, um zu arbeiten, der nicht jetzt unverschuldet arbeitslos ist, sondern wirklich zu faul ist. Oh Gott, schenk mir einen Lottogewinn, damit ich ausgesorgt habe und nichts mehr arbeiten muss. Ist das ein Gebet, wie es Gott wohlgefällt? Ich denke nicht. Es heißt in Sprüche 6, geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Und gerade beim Lottospiel, wenn man da einen großen Gewinn macht, muss man immer daran denken, wie viele Menschen dadurch arm geworden sind, wie viele ausgebeutet werden durch diese Glücksspiele und ihr ganzes Geld da reinstecken und doch nichts erlangen. Auch ein Beispiel für die Vergänglichkeit des Irdischen. In übler Absicht. Noch schlimmer ist, wenn man etwas betet, was dem anderen schaden soll. Was ganz direkt zum Schaden des anderen ist. Da gibt es ja solche Pseudogebete im Volksmund. Heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd's andere an. Habt ihr das auch schon gehört? Ja, furchtbar. Ja. Da lacht man drüber, aber wenn man das wirklich ernsthaft so beten würde, dann auch noch zu einem Götzen, zu einem sogenannten Heiligen. Heilige sind ja alle Gläubigen, aber im katholischen Sinn sind es besondere Schutzgötter. Die früheren griechischen und römischen Götter hat man dann zu Heiligen erklärt. Ein solches sogenanntes Gebet, das hat nichts mit biblischem Gebet zu tun. Das ist ein Aberglaube und ein Schaden, der da entsteht für einen selber und auch für den anderen. Gott wird sowas nicht hören und erhören. Aber der Teufel kann solche falschen Gebete hören und kann viel Schaden dann anrichten. Wo der Glaube verloren geht, steigt der Aberglaube durchs Fenster hinein. In übler Absicht sollen wir nicht bitten, sondern in Einklang mit Gottes Willen. Und Gottes Wille ist uns in der Heiligen Schrift geoffenbart, vor allem auch in seinen Geboten und natürlich im Evangelium. Dazu werde ich morgen mehr sagen. So, der Herr will und wir leben, so heißt auch das Thema morgen früh. Das kommt nämlich im Jakobusbrief, dieser bekannte Vers. Was ist Gottes Wille? Wir sollen also in Einklang mit Gottes Wille beten, dazu morgen mehr. Und nicht egoistisch. Nicht nur so, dass wir es für uns alles haben wollen, immer mehr haben und dem anderen nichts gönnen. Sondern so, dass wir Gott die Ehre geben und dass es auch für unsere Mitmenschen zum Segen ist. Es darf natürlich auch für uns zum Segen sein, natürlich. Aber ein Christ sollte kein Egoist sein. Und nun kommt hier der entscheidende Satz in Vers 4. Ihr Abtrünnigen, wörtlich heißt es, ihr Ehebrecherinnen in weiblicher Form hier im Urtext. Weiblich vielleicht auch deshalb, weil Israel ja als die anvertraute Braut dem Bräutigam gilt im Alten Bund. Und immer wieder wurde Israel abtrünnig. Und immer wieder wird auch das neutestamentliche Gottesvolk und werden einzelne abtrünnig und verlassen den Weg mit dem einzig wahren Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Ehebruch ist Abtrünnigkeit, sich lossagen von dem, der einen Bund mit einem geschlossen hat. Gott hat einen Bund geschlossen, immer wieder in der Heilsgeschichte. Schon mit Noah, dann mit Abraham, mit David und auch der neue Bund des Evangeliums, der Vergebung der Sünden am Kreuz auf Golgatha. Wie wunderbar dieser Bund, den er mit uns geschlossen hat. Aber wer die Welt lieb hat, wer zurückfällt in die Welt, wenn er schon einmal gläubig war, und ich denke, das gibt es auch wirklich, denn abfallen kann nur, wer einmal dabei war, der ist abtrünnig, der ist ein Ehebrecher. Gemäß dieser Stelle Jakobus 4, Vers 4. Ihr Abtrünnigen, ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Jetzt müssen wir natürlich fragen, was ist eigentlich Welt? Kosmos im Griechischen. Das hat verschiedene Bedeutungen. Es ist zunächst einmal die Welt, die Gott geschaffen hat, wunderbar geschaffen hat. Aber dann kam der Sündenfall und sie ist hineingefallen in die Vergänglichkeit, in den Tod. Die Menschen haben sich losgesagt von Gott, wollten selber wie Gott sein. Und immer wieder pflanzt und setzt sich diese Ursünde fort, auch in unserer Zeit, bei jedem von uns. Und wenn wir nicht Erlösung annehmen in unserem Herrn Jesus Christus, dann bleiben wir in dieser Sünde und müssen in der Sünde sterben. Die Welt war also gut geschaffen, aber es kam zum Sündenfall. Und die Menschenwelt ist hineingerissen in diese Erbsünde und auch die Schöpfung ist mit in die Vergänglichkeit hineingerissen. Römer 8 ist das nachzulesen. Die Kreatur seufzt hin auf die Erlösung. Sie wartet, dass die Kinder Gottes offenbar werden, die sich bekehren und die ja, in Christus sind, dass er die Erlösung ausbreiten kann und dass die neue Welt des Herrn entstehen darf im himmlischen Jerusalem. Aber diese Welt nun ist in der Gottesferne nach dem Sündenfall. Und wer in dieser Welt sich einrichtet und Gott dabei vergisst, der ist untertan dem Fürsten dieser Welt. Und wer ist der Fürst dieser Welt? Die Bibel sagt es ganz klar, es ist der Satan, der Teufel. Er ist der Fürst dieser gefallenen Welt, die überwiegend von Gott nichts wissen will. Die meisten Menschen sind auf dem breiten Weg. Und auf dem schmalen Weg sind nur wenige. Deshalb haben wir auch auf unserer neuen Zeitschrift dieses Motto gewählt. Der schmale Weg, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Matthäus 7, Vers 14. Aber darum geht es. Es ist der einzige Weg zur Rettung, der schmale Weg. Und er wird gerade in der Endzeit immer mehr vergessen. Und man versucht ihn zu verbreitern, da ein Stückchen hinzuzufügen. Da noch eine Religion, die auch zur Erlösung führen würde oder da noch ein Zusatzevangelium. Und ja, man versucht immer weiter, das auszudehnen und viele Menschen haben den schmalen Weg wieder verlassen, sind zurückgefallen in die Welt. Das bezeichnet Gottes Wort als Abtrünnigkeit, als Ehebruch mit Gott, dem dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich möchte etwas sagen über die Verweltlichung. Verweltlichung ist letztendlich Rückfall ins Heidentum. Wenn man die Welt in die Gemeinde holt, wird die Gemeinde zur Welt. Denn dieser Sog ist übersteigend. Beispiele dafür: ein weltliches Verhalten unter Christen, Einsatz der Ellbogen anstelle der Rücksichtnahme und des Gebets. Auch eine Sprache, die nicht der Heiligkeit Gottes entspricht. Das geht ja heute bis hinein in Bibelverfälschungen, diese schnottrige Fäkalsprache. Hört man auch in christlichen Kreisen leider. Auch da gibt es keine Zucht mehr bei vielen. Unreinheit in der Sprache, auch in Gedanken und Taten. Auch in Gemeinden nehmen Ehebrüche und ähnliche Dinge überhand. Dann auch die Musik, ist natürlich eine heiß umkämpfte Frage. Ist jeder Musikstil für die Verkündigung des Evangeliums angemessen? Die Frage stellt sich uns ganz besonders. Manche sagen ja, es kommt nur auf den Text an, die Musikform, das sei egal. Ist das so? Nun, es gibt auch in der Klassik okkulte Musik. Komponisten, die ganz bewusst sich dem Satanismus verschrieben hatten, etwa Alexander Skriabin und andere. Aber solche Musik ist natürlich auch dann mit Vorsicht zu genießen, wo man ganz klar weiß, der Komponist hat sich bewusst fremden Geistern hingegeben. Was nun aber auch in der modernen Musik besonders gefährlich ist, sind solche Musikstile, die ganz gezielt das Fleisch stimulieren und nicht den Geist. Das sind natürlich alle harten Rhythmen, diese Schlagrhythmen, Beat und Offbeat, wo ganz bewusst das Fleisch und damit auch die Sexualität stimuliert wird, auch wenn fromme Texte darauf sind. Aber die tiefen Bässe etwa wirken auf die Sexualorgane und können niemals zur Verherrlichung Gottes dienen. Und die stammen auch aus den afrikanischen Stammestänzen, wo man die Geister beschworen hat und beschwört bis heute durch solche Trommelrhythmen. Genauso gefährlich ist die Trance-Musik, die aus dem Hinduismus kommt, die dazu dient, den Menschen in einen Zustand der Meditation und Passivität zu bringen, wo er auch aufnahmebereit ist für fremde Geister. Das ist also genauso gefährlich. Einerseits die harten Rhythmen, andererseits die Versenkungsmelodien und Klänge. Es ist ja hauptsächlich eine Klangmusik aus dem Hinduismus und Buddhismus kommend, wo also der Mensch die Kontrolle über sich verliert und dann öffnet er sich den dämonischen Mächten. Okkulte Elemente sollten nicht in einer geistlichen Musik enthalten sein. Aber man muss gar nicht weit gehen. Man hört es heute überall in Gemeinden, die sich christlich nennen und es vielleicht zum Teil auch noch sind, aber die immer mehr in die Welt zurückfallen. Dann auch die Frage der Kleidung. Ist jede Kleidung für einen Christen angemessen? Ich denke, die meisten Christen sind sich noch einig, dass die Kleidung keusch sein sollte, dass man nicht zu viel Haut zur Schau stellen sollte. Das gilt natürlich für Frauen, aber auch für Männer. Sie sollte nicht aufreizend sein und andere zur Sünde verleiten. Das ist ganz wichtig. Wie sieht es da heute in unseren Gemeinden aus? Gibt es auch schon bauchnabelfreie Mode in Gemeinden? Ich habe es heute auch gesehen, hier auf dem Grundstück bei einigen. Sind wahrscheinlich nicht alle gläubig gewesen, aber kommt es auch bei Gläubigen vor? Wie weit haben wir uns denn da schon angepasst an die Welt? Auch sollen Frauen keine Männerkleidung tragen, sagt uns auch die Schrift. Und all diese Dinge, die natürlich heute heiß diskutiert werden. Dann auch das Denken. Haben wir ein weltliches Denken? Das tun doch alle so. Das ist doch egal, wenn ich da jetzt so denke und mich dem Trend anpasse. Ich muss doch nicht aus der Reihe tanzen. Aber ich denke, gerade entschiedene Christen schwimmen gegen den Strom. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Wenn wir lebendige Christen sind, dann ist es an sich selbstverständlich, dass wir nicht stromlinienförmig mitmachen, was die Gesellschaft denkt und sagt, sondern dass wir die Dinge hinterfragen und alles anhand des Wortes Gottes prüfen und Licht und Salz sind in der Welt und nicht Öl im Getriebe der Welt, das allem nachgibt. Dann auch die Frage der Freundschaften, gerade wenn es um Ehebeziehungen geht. Soll und darf ein Christ einen Nichtchristen heiraten? Wird ja auch zum Teil heute heftig diskutiert. Nun, ich sage mal, er wird sich viel Herzeleid ersparen, wenn er von vornherein einen Christen und eine Christin heiratet, der Mann die Frau oder die Frau den Mann. Muss man auch noch heute betonen, nicht Mann und Frau, sondern Mann und Frau. sollen einander heiraten. Es ist auch eine endzeitliche Erscheinung, dass die schöpfungsmäßigen Ordnungen immer mehr über den Haufen geworfen werden. Man wird sich viel Herzeleid ersparen, wenn man von vornherein betet, dass der Herr einem den richtigen Ehepartner, die richtige Ehepartnerin schenkt. Und wenn man selber wirklich gläubig ist, dann wird man auch sich nach jemand Gläubigem sehnen und nicht zeigen, dass man doch weltlich ist, wenn man jemand Weltliches nimmt. Dann ist man vielleicht gar nicht so geistlich, wenn man doch noch nur auf das Äußere guckt, was die Welt einem bietet. Ein Christ, der tut es wie der Herr, soweit es in seiner Macht liegt. Natürlich können wir es nicht so wie der Herr, aber andeutungsweise, dass wir auf das Herz schauen. Das heißt nämlich, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und wenn der Herr uns das Herz des künftigen Ehepartners, der Ehepartnerin zeigt und genauso sie so gläubig ist und im gleichen Glauben steht, im rettenden Glauben, dann, wenn es auch der Herr sonst bestätigt, können wir Ja sagen zueinander. Das ist entscheidend und es wird auch viel Freude bringen, wenn man da in eine Richtung, die gemeinsame Richtung des Glaubens, gehen darf. Eine fehlende Absonderung finden wir heute in vielen Kreisen. Das ist das Problem, ja, sich absondern, sehr unpopulär. Man muss doch hingehen, auch evangelisieren mit den Methoden, die Leute zu erreichen. Aber nicht jede Methode ist angemessen. Wie gesagt, wenn wir uns der Welt anpassen, werden wir auch nicht mehr ernst genommen, nicht mehr wahrgenommen als Christen. Dann heißt, die sind ja genauso wie wir. Warum soll ich denn noch bekehren? Ist ja kein Unterschied. Was ist denn da anders bei denen? So genau das Gleiche. Da gehe ich gleich lieber in die Disco. Habe ich noch bessere Musik als da bei der Evangelisation. Ich sage es mal ein bisschen salopp. Ja. Aber ich denke, es ist gerade eine Herausforderung für die gottlose Umwelt, wenn wir uns von ihr unterscheiden. In guter Hinsicht unterscheiden. Nicht, dass wir jetzt unnötigen Anstoß erregen und irgendwie so verschroben wirken oder so, aber dass wir, ja, dass die merken, da ist etwas Lichtvolles, ein Glanz, eine Freude im Herrn, eine Freude, die die Welt nicht kennt. Das ist dann wunderbar, wenn dann Nicht-Christen fragen werden, was ist denn da anders? Wir sollten also anders sein als die Welt. Die Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. So hart und deutlich schreibt der Jakobusbrief. Wir sollen anders sein, das heißt, nicht Ellbogen einsetzen, sondern rücksichtsvoll, liebend mit unserem Nächsten umgehen. Keine weltliche Musik übernehmen und kopieren, was man doch nie schafft wirklich, sondern gute geistliche Lieder, die die Welt so nicht kennt und wo sie aufhorchen wird. Was sind das für schöne Lieder? So wunderbar wie schon fast im Himmel, ja, solche Lieder, wie wir vorhin auch eins gesungen haben. Und auch die Kleidung, auch da sollten wir uns unterscheiden. Und auch ein biblisches Denken in den Zeitfragen an den Tag legen. Dass wir die Geister prüfen, ob sie von Gott sind und von der Bibel her antworten. Im Gespräch, vielleicht auch in Leserbriefen, in Stellungnahmen, in Protesten. Dass wir unser Wort als Christen äußern und uns nicht ängstlich verstecken. Und bei der Frage der Partnerwahl natürlich dann den passenden Partner, die passende Partnerin suchen, die glaubensmäßig auch zu uns passt, damit wir gemeinsam stärker sind, um auch andere zu evangelisieren. Man braucht nicht denken, man könnte dann erst den Ehepartner evangelisieren. Das wird sehr schwer sein. Das kann man nicht immer erwarten. Manchmal, ja, geht es, aber es ist schon eine große Hürde und Barriere, die man sich da auferlegt, wenn man einen Ungläubigen heiratet. Gottes Wort sagt ja auch, wir sollen nicht am fremden Joch ziehen mit den Ungläubigen. Und die Ehe ist eine Jochgemeinschaft. Und der eine zieht dann in die Richtung, der andere in die gegenteilige. Das ist dann sehr schwer. Möchte ich gerade den jungen Leuten sagen, prüft da besonders. Und wir sollten uns auch im guten Sinne absondern. Nicht so, dass wir uns jetzt von allem und jedem zurückziehen, sondern evangelistisch auf Menschen zugehen, aber eben anders, als sie sich gebärden sind. Dazu wäre noch viel zu sagen. Ich habe mal eine Broschüre rausgebracht, der breite und der schmale Weg. Das ist auch in meiner Auslegung der Bergpredigt enthalten. Das ist ein Auszug daraus, ein Exemplar da. Das lege ich dann mal hin, wenn es jemand möchte. Deshalb möchte ich es jetzt nicht weiter vertiefen, sondern möchte weitergehen zu Vers 5. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen. Wörtlich heißt es, dass Gott ein eifersüchtiges Verlangen hat, der Geist, den Gott in uns wohnen lässt. Ein eifersüchtiges Verlangen nach uns. Das heißt, er möchte uns wie ein Bräutigam bei sich haben, dass wir ungeteilten Herzens ihn lieben und ihm dienen. Und nicht dahin schielen und dorthin schielen und hier liebäugeln und dort liebäugeln, sondern es soll ungeteilt sein. Nachher kommt der Begriff vor, zwei Seelen wohnen in der Brust. Wankelmütig, übersetzt Luther. Nein, wir sollen ungeteilten Herzens ganz auf der Seite des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes stehen. Deshalb wacht Gott mit Eifer über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen. So wie ein Bräutigam eifersüchtig ist, wenn die Braut andere Wege geht. So ist auch Gott ein eifersüchtiger Gott. Und er möchte nicht, dass wir anderen Göttern dienen. Das erste Gebot kennt ihr hoffentlich alle noch. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der Knechtschaft, aus Ägyptenland geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und die Welt wimmelt von falschen Göttern. Sie wimmelt davon. Davon sollen wir uns absondern. Nicht in einem falschen Sinne. Wir sollen hingehen, missionarisch, liebend auf die Menschen zugehen, aber uns nicht mit ihnen gleich machen in ihrer Sünde. Darum geht es nämlich. Von der Sünde der Welt, von der sündigen Welt sollen wir uns absondern und anders sein, ein Licht sein und nicht die Finsternis noch vermehren. Gott ist also ein eifersüchtiger, liebender Gott und er gibt umso reichlicher Gnade, wenn wir bereit sind, ihm ungeteilten Herzens zu dienen. Dann werden wir beschenkt mit Gnade über Gnade in einer Fülle, die wir vorher nicht gekannt haben. Gott belohnt die ganze Hingabe und rüstet uns auch aus mit wirklichen Gaben, die die Gemeinde auch heute braucht. Nicht mit diesen spektakulären Sachen, die den Menschen wiederum groß machen würden, sondern mit Liebe, Freude, Friede, Geduld, Glaube, Sanftmut und Selbstbeherrschung, dieser Frucht des Geistes in ihrer neunfachen Entfaltung gemäß Galater 5, Vers 22. Und er gibt uns dann auch Gnadengaben, jeder nach seinem Dienstbereich. Und dann lesen wir weiter. Und das ist jetzt eine gewisse Reihenfolge, eine wichtige Reihenfolge nochmal in der Entfaltung von Gottes Heilsplan. Ab Vers 6. Darum heißt es, und ist ein Zitat aus Sprüche 3, Vers 34, Gott widersteht den Hochmütigen, also den Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan. Das heißt, wir sollen uns unter Gott demütigen. Wenn Gott uns lieb hat, heißt das nicht, dass wir auf der gleichen Stufe wie Gott stehen, sondern immer stehen wir unter unserem Schöpfer. Nicht wir haben ihn geschaffen, sondern er hat uns geschaffen. Und Demut heißt Dienemut, bereit sein, ihm zu dienen. Stellt euch einmal einen Bach vor, im Gebirge, fließt der Bach aufwärts oder abwärts? Eine simple Frage, fließt abwärts. Und dann stellt euch den Gnadenstrom Gottes vor. Auch der fließt nicht aufwärts, sondern abwärts. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Das wollte ich damit sagen, ja, mit diesem Bild des Baches. Gottes Gnadenstrom wird nur abwärts fließen zu einem offenen Herzen, das sagt, Herr, schenk mir deine Gnade, ich demütige mich unter deine gewaltige Schöpferhand und unter dein Erlösungswerk. Den Demütigen gibt er Gnade, aber er widersteht den Hochmütigen, den Stolzen. Die werden viel Not durch Gott bekommen. Und da heißt es auch im Buch der Sprüche, Hochmut, Stolz kommt vor dem Fall. Sie werden fallen zu der Zeit, die Gott festgelegt hat, in seiner Voraussicht. Keiner halte sich selber für groß und für stark. Allein der Herr gibt die wirkliche Kraft. Und wir dürfen davon schöpfen, Tag für Tag, ob wir alt oder jung sind, gesund oder krank, auch in der Krankheit kann Gott immer wieder die Kraft schenken. Denn es heißt im Wort Gottes, er versucht niemand über seine Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Gott untertan sein. Die nächste Stufe ist dann, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Ja, wenn wir uns für Gott entschieden haben, wenn wir Jesus als unseren Erlöser angenommen haben, wird das nicht ohne Kämpfe bleiben. Der Teufel möchte uns davon wegtreiben, möchte uns zum Fall bringen, zum Abfall von Gott. Und da gilt es zu widerstehen, so wie Josef, der Frau des Potiphar. Er ist geflohen vor ihren Verlockungen. Und der Herr Jesus selber hat den Versucher abgewiesen. Und er hat auch Petrus abgewiesen, als er ihn vom Kreuzesweg abhalten wollte und sagte: Weiche von mir, Satan. Was du redest, ist nicht göttlich, sondern menschlich oder fleischlich. Wir sollen allen diesen Dingen widerstehen, in der Kraft des Herrn, nicht in eigener Kraft. Ich habe das schon in einer früheren Bibelarbeit hier ausgeführt. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wunderbar, dass er dann flieht. Er geht umher wie ein brüllender Löwe, heißt es im 1. Petrusbrief. Das heißt, er schleicht um uns herum. Und solange wir unter der Bedeckung und unter dem Schutz Jesu sind, kann er uns nichts anhaben. Aber sobald wir aus dem Schutzkreis Jesu heraustreten, dann möchte er uns schnappen. Deshalb gilt es, unter der dauernden Bedeckung des Blutes Jesu zu bleiben, sein Erlösungsopfer in Anspruch zu nehmen, ihn um Kraft zu bitten und dadurch ihm zu widerstehen. Und dazu gehört die geistliche Waffenrüstung, von der wir in Epheser 6, Vers 10 folgende lesen. Ich lese mal kurz vor, weil das ganz konkret ist, was wir zu tun haben. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, heißt es da. Aber ab Vers 10 lese ich. Epheser 6, Vers 10. Zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Der ist listig und schlau. Müssen wir besonders wachsam sein. Und wir sollen die ganze Waffenrüstung anziehen, nicht dass irgendein Teil fehlt, was jetzt kommt. Ich muss genau hören, jedes Wort in der Heiligen Schrift. Und jetzt die Begründung, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herrschern der Welt, da haben wir wieder die Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern in den Himmeln. Deshalb ergreifet die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten könnt. So steht nun, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Die Wahrheit Christi ist die Grundlage. Er selber ist die Wahrheit. Und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Wir müssen reingewaschen sein durch sein Blut. Und an den Füßen beschut mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Boden des Evangeliums. Über alles aber ergreifet den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Das gilt auch besonders in Anfechtungen. Dieser Schild des Glaubens ist die beste Abwehr gegen alle Angriffe Satans. Wenn wir fest im Vertrauen zum Herrn Jesus stehen, können wir das abwehren. Und nehmet den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Lest ihr täglich im Wort Gottes, nur dann werdet ihr die Stärkung haben, die Orientierung, um den Anläufen des Widersachers zu widerstehen. Und betet allezeit mit allem Gebet und Flehen im Geist und wachet eben dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Gebet und Wachsamkeit, das gehört zusammen, dass wir das nicht vernachlässigen. Ich könnte das jetzt nur kurz erwähnen, das wäre eine eigene Bibelarbeit sonst. Aber widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Das wollen wir festhalten. Und auf der anderen Seite, und ohne das können wir dem Teufel überhaupt nicht widerstehen, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wie wunderbar. Der Teufel, der geht immer weiter weg, der flieht geradezu, wenn wir im Herrn Jesus sind. Und wenn wir uns gleichzeitig zu Gott nahen, dann naht sich auch Gott zu uns. Da gibt es ein anschauliches Beispiel im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Als er zurückkommt, indem er ja am Schluss bei den Schweinen gelandet war, hat er Buße getan und kommt dann zurück zum Vaterhaus, das er eigenmächtig verlassen hatte, um in der Sünde zu leben, dieser Welt. Und als er da zurückkommt, da geht er auf das Vaterhaus zu und was geschieht gleichzeitig? Der Vater kommt ihm entgegen und dieser Vater ist ein Bild für Gott, der dem bußfertigen Sünder entgegenkommt mit offenen Armen. Und das ist eine gute Illustration zu dem, was wir hier in Vers 8 lesen. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Er wartet mit offenen Liebesarmen auf die Umkehr des Sünders. Das ist wirklich das Zentrum des Evangeliums. Das heißt jetzt aber nicht nur, dass wir einfach mal bei einer Evangelisation die Hand heben und dann ist alles schon in Ordnung, dann sind wir Christen und können nie mehr verloren gehen, sondern das Christenleben hat auch natürlich Konsequenzen. Und das sind freudige Konsequenzen, aber auch deutliche Konsequenzen. Da steht dann zum Beispiel als nächstes: Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Oder ihr Menschen mit zwei Seelen, wörtlich übersetzt, die Psychoi, zwei Seelen. Das soll heißen, wir sollen uns reinigen lassen durch das Blut Jesu Christi. Die Hände und die Herzen sollen geheiligt werden. Und heiligen heißt immer absondern von der Welt und ganz Gott hingegeben. Das heißt Heiligung. Absonderung von aller sündigen Welt und Hingabe an den Herrn. Und wenn wir diese völlige Hingabe an den Herrn auch vollziehen, dann sind wir nicht mehr wankelmütig. Was für ein trauriger Zustand ist es, wenn man zwei Seelen hat in der Brust, wie es mal Goethe auch ausgedrückt hat. Zwei Seelen, ach, wohnen in meiner Brust. Der hat auch was davon gewusst. Vielleicht hat er auch Gott gesucht, hat es aber immer wieder hat's ihn zurückgezogen in diese Welt. Und das ist ein trauriger Zustand. Wenn man hier hinwankt und da hinwankt und dann geht man in Gottesdienst, dann geht man wieder in irgendein Lokal, wo es einem nicht gut tut und bezäuft sich und was alles so geschieht. Ich kenne auch Christen, die immer in diesem traurigen Zustand leben seit langer Zeit. Und was für ein Segen, wenn man sich entscheidet, ganz dem Herrn zu dienen. Soll nicht heißen, dass man dann völlig ohne Sünde leben würde oder könnte. Es gibt auch da Rückschläge, aber man hat wirklich die Entscheidung getroffen und der Herr zieht einen dann auch nach oben und nach vorne, sodass man in der Heiligung wachsen kann. Nicht immer auf dem gleichen traurigen Stand bleiben muss, sondern es geht dann wirklich näher zu Gott. Und dann naht sich auch Gott zu uns. Wachstum in der Heiligung. Heiligt eure Herzen. Und das Herz ist das Zentrum des Menschen, das Personenzentrum, wo die Entscheidungen fallen. Die Entscheidungszentrale soll sich absondern von dem sündigen Weltlichen. Und dann sind wir nicht mehr Menschen mit zwei Seelen, sondern wir haben nur ein Ziel und das heißt Jesus. Und dazu möchte ich auch zitieren dieses Lied, was wir vorhin gesungen haben, von Eleonore, Fürstin von Reuß. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Ja, sie suchen, sie wanken hin und her wie ein Strohhalm im Wind und sind unglücklich, unglücklicher Zustand. Aber nun der Vers 4, es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz, sagt es laut in allen Landen, hier ist gestillet der Schmerz. Es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah in des Gotteslammes Wunden am Kreuze auf Golgatha. Der einzige Zuflucht- und Ruheort. Und wenn dann diese Ruhe gefunden ist, dann geht das nur durch Buße hindurch. Habt ihr auch diese Buße erfahren, diese Reue über die Sünden, über die Verlorenheit? Dass man wirklich, das Herz hat zerbrechen lassen vor dem Herrn, damit er es neu stärken kann. Es geht nur durch einen wirklichen heilsamen Zerbruch. Und davon spricht der Vers 9. Das ist damit gemeint, wenn es heißt, jammert und klagt und weint, nämlich über eure Sünden. Ihr bekommt jetzt Erkenntnis eurer Schuld. Der Mensch, der gesagt hat, ich kann ganz gut ohne Gott leben, er merkt, welcher Frevler er war mit dieser Aussage, wie töricht und wie er auch andere damit verführt hat und wie fern er von Gott war als dem Ziel seines Lebens. Jammert und klagt und weint, euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Das muss nicht immer so bleiben, aber es ist der Zustand des Zerbruchs über das alte Leben. Und nur wenn wir den auch durchgemacht haben, dann haben wir auch wirklich eine völlige Bekehrung erlebt. Wenn wir die Ehe gegangen sind und gesagt haben und erkannt haben, Herr, ich bin ein elender Sünder, sei mir armem Sünder gnädig. Und wenn der Herr uns dann aufrichtet und die Schuld vergibt und uns erneuert, dann dürfen wir uns auch wieder freuen, dann kommt die wirkliche Heilsfreude in unser Herz. Nicht die oberflächliche Freude dieser vergänglichen Welt, sondern Heilsfreude aus dem Lichte der Ewigkeit in uns strömend. Das ist etwas völlig anderes. Über die vergebene Schuld, über den Sinn des Lebens, über die Hoffnung auf das ewige Leben, was wir dann haben dürfen. Das kennt die Welt nicht. Die hat nur ihre oberflächlichen Betäubungen, damit sie von Gott nichts wissen will. Aber es wird ein böses Erwachen geben. Und da müssen sie sich betäuben mit Alkohol, mit Drogen, mit hemmungsloser Sexualität und all diesen Dingen und kommen beladen mit Sünden und unbefriedigt zurück, wie wir es in diesem Lied gesungen haben. Wie gut, wenn man nicht mehr in diesem elenden Zustand sein muss, sondern die wirkliche Heilsfreude durch den Zerbruch hindurch erleben durfte. Und dazu gehört, was in Vers 10 steht, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das ist geradezu die Zusammenfassung dessen, was wir in den letzten Versen betrachtet haben. Demütigt euch vor dem Herrn. Solange wir auch selber auf dem Thron sitzen wollen, werden wir nie zu diesem heilvollen Zustand gelangen, mit dieser Heilsfreude. Aber wenn wir uns demütigen vor dem Herrn und erkennen, ich elender Wurm, so hat es Terstegen einmal geschrieben im Lied, ich bete an die Macht der Liebe. Moderne Übersetzer haben es in Mensch umgeändert, aber da stand Wurm, zu Recht. Wenn wir es erkennen, wir sind nur arme Würmlein vor dem allmächtigen Schöpfer, dann wird er uns auch erhöhen und in den Stand der Gotteskinder einsetzen. Wir sind dann Königskinder. Aus dem Wurm wird ein Königskind. Aber nicht so, dass wir überheblich werden, sondern es ist alles Gnade. Es ist alles ein Geschenk. Wir sind nur Königskinder, wenn wir ihn als den König über uns anerkennen. Nur dann. Und jetzt kommt noch einmal eine Auswirkung dieses neuen Lebens als Christen. Vieles wurde uns schon gesagt im Jakobusbrief. Und jetzt kommt noch mal ein wichtiges Beispiel. Damit möchte ich auch heute schließen. Verleumdet einander nicht, liebe Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Auch hier knüpft Jakobus direkt an die Bergpredigt an. Kapitel 7, Matthäus 7, wo der Herr Jesus selber sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ich habe heute Morgen schon gesagt, wir sind als Christen aufgerufen, die Geister zu prüfen, ob sie von Gott sind. 1. Johannes 4, Vers 1. Aber auch wenn wir die Geister prüfen und wenn wir die Meinungen von Menschen beurteilen müssen, um der Herde willen, um der Gemeinde willen, um sie zu schützen vor den reißenden Wölfen, so steht das letzte Gericht doch nur Gott allein zu. Auch wenn wir kritisch Strömungen, Zeitströmungen, Ideologien prüfen müssen, sogar vom Wort Gottes her ist uns geboten, steht uns doch nicht zu, das letzte Urteil über die Menschen zu sprechen, die diesen Ideologien anhängen. Dieses letzte Urteil wird Gott fällen. Und so ist es wichtig, dass wir in Klarheit, aber auch in der notwendigen Sanftmut urteilen und vor allem einander nicht verleumden. Verleumdung, das ist üble Nachrede. Wir haben es ja schon mehrfach gehört. Dinge, die vielleicht noch nicht, gar nicht mal stimmen. Gerüchte, böse Worte über andere Menschen. Und das soll nicht sein, vor allem auch nicht zwischen Brüdern und Schwestern. Es sind ja wieder die Brüder angesprochen. Und das zeigt, dass auch in Gemeinden solche Dinge vorkommen, dass Brüder und Schwestern einander verleumden. Es heißt hier nicht, wer seinen Mitmenschen verleumdet, sondern wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt. Das gilt natürlich auch bezüglich Mitmenschen allgemein, aber es ist noch besonders schlimm, wenn das unter Christen überhand nimmt. Wie soll dann die Gemeinde als Gemeinde der erlösten und begnadigten Sünder sichtbar werden? Wir sollen also sehr vorsichtig sein im Weitersagen von Gerüchten, sollen das prüfen. Ich habe die Siebe schon genannt heute Morgen, die drei Siebe. Manche sagen auch, es gibt sieben Siebe. Ob es wahr ist, ob es gut ist, ob es notwendig ist, diese Dinge weiterzusagen. Und auch nicht alles ungeprüft übernehmen. Es gibt Beispiele, wenn man zum Beispiel manchmal gefragt wird über manche Pfarrer, da sind ja manche so schnell dabei und sagen, na, das ist ein gläubiger Pfarrer und das dort ist ein ungläubiger Pfarrer. Ich sage, ja, es mag ja sein, aber wir müssen vorsichtig sein mit dem Urteil. In das Herz kann nur Gott allein schauen, was er wirklich glaubt. Man kann höchstens sagen, er nimmt die Bibel nicht so ernst, wie es da steht, er betreibt Bibelkritik und so. Ich bin da immer ein bisschen zurückhaltender. Das letzte Urteil über den ewigen Zustand des Menschen steht nicht in unserer Hand, Gott sei Dank. Und auch uns kann niemand so beurteilen, ob wir das Ziel erreichen. Das weiß der Herr und das wissen wir hoffentlich, dass wir Heilsgewissheit haben für uns. Und wir dürfen auch für den Nächsten beten, dass er auch zum Herrn kommt und Heilsgewissheit erlangt. Denn es gilt, einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Und ich bin froh, dass ich armer Mensch, nicht an Gottes Stelle sein muss. Wie schwer wird es der Herr haben zu richten über jeden von uns? Denn bei uns allen gibt es Licht- und Schattenseiten. Und es ist Gnade, wenn wir einmal dort sein werden. Nicht unser Verdienst. Möge der Herr uns da auch gnädig sein und uns auch barmherzig machen im Umgang miteinander, dass wir in seiner Liebe und Wahrheit die Strömungen prüfen, aber die anderen Menschen nicht in die Hölle verdammen. Das können wir nicht und dürfen wir nicht, aber wir dürfen für sie beten. Wir sollen sogar für die Feinde beten, dürfen für die Ungläubigen beten, auch für unsere Politiker. Für Menschen, die uns nicht so passen, dürfen wir beten, dann wird sich auch das Verhältnis ändern. Habt ihr schon angefangen, für eure Feinde zu beten? Dann wird sich das Verhältnis ändern. Ich habe schon viele Erfahrungen machen dürfen, dass ich mich auch mit Menschen auf der menschlichen Ebene versöhnen konnte, wo es weiterhin auch theologische Differenzen gibt. Aber menschlich, das können manche nicht verstehen, dass man sich menschlich austauschen kann, wo man aber theologisch unterschiedlich Dinge sieht. Natürlich heißt das nicht, dass wir Wahrheit und Lüge vermischen. Aber wir sollen auch nicht unnötige Barrieren des Hasses zwischen Menschen aufrichten. Es sagt nämlich uns Gottes Wort, soweit es an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Vor allem aber mit den Glaubensgenossen. Auch hier wollen wir barmherzig sein. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass wir die Wahrheit verschweigen, dass wir nicht mehr beurteilen, was falsch und richtig ist, aber in der gebotenen Demut und Sanftmut. Ich schließe nochmal, indem ich den Vers 4 nochmal lese, der ganz zentral war, auch heute Abend. Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Seien wir da besonders wachsam, dass wir uns nicht zurückziehen lassen, denn die Welt lockt an vielen Ecken und Enden, bei der Jugend, aber auch bei älteren Menschen. Und wie wunderbar, wenn wir in allem fragen, was würde Jesus dazu sagen, was würde Jesus tun, dann haben wir die Orientierung, wenn wir ihn an die erste Stelle im Leben setzen, wenn er unser Herr ist, nicht nur der Erlöser, sondern auch unser Herr, der unser Leben bestimmt und zum herrlichen Ziele hinausführt. Amen. Lasst uns beten. Ja, lieber Heiland, Herr Jesus Christus, danke, dass du uns aus der Welt herausgerufen hast, dir zu dienen. Bewahr uns davor, zurückzufallen in die Welt. Reinige uns von allem, was nicht echt ist und nicht gut ist vor dir. Und halt uns fest in deiner gnädigen Hand. Wir bitten dich darum von Herzen. Amen.